SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Katzenbesitzer kennen die Sorgen, wenn die Sampfote unterwegs ist, ist auch immer ein bisschen die Angst dabei, es könnte was passieren. Ein Auto, vielleicht ein anderes Tier und die eigene Katze kommt nicht mehr heim. Im französischen Alsting, direkt hinter der Grenze bei Güdingen aber, da sorgt offenbar ein Nachbar dafür. Und noch Schlimmeres hat ein Ehepaar dort erfahren. SR3-Reporter Lukas Baumann kennt die Geschichte, ist jetzt bei mir. Lukas, wir haben ja beide Katzen bei uns zu Hause und kennen auch diese Sorgen. Was war da los in Alsting?
Ja, also Sandra Capella und ihr Mann wollten eigentlich ganz normal in den Tag starten. Sie steht am Fenster zum Garten und beobachtet ihren Kater Sushi, wie er gerade in der Sonne sitzt.
Und plötzlich war halt so dieses Geräusch von dem Schuss, so leise und hell. Und plötzlich hat der halt angefangen, so zu zucken. Und ja, dann ist er halt da runtergefallen.
Oh Gott.
Sandra ruft daraufhin sofort ihren Mann, der unten auf der Terrasse gestanden hat und dementsprechend auch diesen Schuss gehört hat. Er hat die Polizei angerufen und sie ist schnell zu ihrem Kater gegangen.
Ja, das heißt, der Kater wurde vor den Augen der Besitzer erschossen?
Ja, tatsächlich direkt in den Kopf. Das beweisen auch Fotos, die die beiden gemacht haben und mir gezeigt haben. Und auch ein Tierarzt hat den Schuss per Röntgenaufnahme bestätigt. Sandra hat daraufhin direkt eine Sprachnachricht an ihre WhatsApp-Gruppe geschickt. Da sind so Menschen drin, die sich hier bei uns im Saarland und im Grenzgebiet um entlaufene Katzen kümmern.
Ey Leute, ich habe gerade gesehen, wie eine Katze im Nachbarsgarten erschossen worden ist. Was kann man da machen? Wir wohnen in Frankreich.
Als Sandra dann bei dem Tier war, ist ihr sofort einer ihrer Nachbarn aufgefallen, der auf seinem Balkon gestanden hat. Ihr Mann Henning ist inzwischen auch dazugekommen und beide haben versucht, den Nachbarn zur Rede zu stellen. Der hat dann wohl das geantwortet.
Was wollt ihr denn überhaupt? Warum soll ich denn die Katze im Nachbarsgarten erschießen? Wenn erschieße ich die bei mir im Garten, dann kann ich sie auch gleich entsorgen und grinst.
Ja, das Erschreckende an der ganzen Sache, bereits letztes Jahr ist eine andere Katze der beiden spurlos verschwunden. Daraufhin haben sie diese gesucht, sind dafür auch kurz in den Garten dieses besagten Nachbarn gegangen. Und danach hat er Sandra wohl auch schon gedroht.
Wenn ich dich nochmal auf meinem Grundstück sehe oder deine Katze, ich habe ein Gewehr, dann schieße ich.
Ja, aber gut, damit wurde sie ja ganz klar bedroht. Also im Fall für die Polizei, würde ich sagen. Was hat die denn dazu gesagt?
Ja, die haben mich an die zuständige Staatsanwaltschaft verwiesen. Die hat mir Folgendes bestätigt. Es wurden bei dem mutmaßlichen Schützen, also dem Nachbarn, 3 Waffen plus Munition beschlagnahmt. Außerdem wird aktuell ermittelt, ob eine dieser Waffen genutzt wurde, um den Kater Sushi zu töten.
Schlimm, was da passiert ist, kann man sagen. Dort wurde die Katze bzw. der Kater eines Ehepaares vor ihren Augen erschossen. Offenbar vom Nachbarn. Seit Anfang des Jahres gibt es das neue Solarspitzengesetz hier bei uns in Deutschland und damit sollen erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik, besser ins Stromnetz integriert werden, mit dem Ziel mehr Netzstabilität. Aber nicht alle sind glücklich damit. Vor allem Bürgerenergiegenossenschaften sind da verunsichert, also Bürger, die sich zum Beispiel ein Windrad oder einen Solarpark teilen bzw. sich daran beteiligen. Wir wollen genauer drauf schauen und zwar mit Lars Ohlinger aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lars, warum die Verunsicherung?
Ja, zum einen seit Anfang des Jahres gilt das sogenannte Solarstromspitzengesetz auch. Das sagt, dass Bürgerenergiegenossenschaften, die ja normalerweise auch Freiflächenanlagen haben, da habe ich auch einen besucht in Saarlouis-Roden, dass die abgeregelt werden können. Das hat was mit negativen Strompreisen zu tun. Das bedeutet also, wenn an der Strompreisbörse der Strompreis sehr stark sinkt, ins Negative sogar rutscht, dann bekommt der Käufer sogar noch Geld dafür, dass er Strom abnimmt. Natürlich habe ich mich mit den Mitgliedern da auch unterhalten von der BEG Köllertal. Vielleicht hören wir einfach mal rein, was die über dieses Solarstromspitzengesetz oder überhaupt über die Situation jetzt davon halten.
Im Moment gibt es viele Hürden, viele Knüppel, die man uns wieder in die Beine schmeißt, um den Ausbau erneuerbarer Energien auszubremsen. Seit Januar haben wir das Solarspitzengesetz.
Das führt tatsächlich dazu, dass wir ein baureifes Projekt auf On Hold gestellt haben.
Das bedeutet on hold, dass es noch nicht ganz gekillt wurde, wie mir der Vorstand gesagt hatte. Aber auf jeden Fall wurde es erstmal verschoben. Und das ist nicht nur bei dieser Bürgerenergiegenossenschaft, sondern auch bei anderen Energiegenossenschaften in Deutschland so, dass man sagt, oh, wir verschieben oder sagen sogar Projekte ab.
Also kann man sagen, ist das Gesetz gut gedacht, aber schlecht gemacht?
Naja, man will natürlich da, man guckt so ein bisschen auf das EEG-Konto, nennt sich das. Das ist ein Konto, wo viel Geld drauf fließt mit dem Verkauf von Strom, was die Energieunternehmen dann wirklich einnehmen. Auf der anderen Seite wird dort auch bezahlt die Einspeisevergütung. Das kennt man ja bei den Eigenheimbesitzern, wenn die sich eine Anlage aufs Dach bauen. Da war ich auch unterwegs gewesen. Und auch die sind stark verunsichert. Da ist sogar in diesem Jahr die Neuinstallationen sind stark zurückgegangen um 22%, weil die sagen, oh, wenn jetzt vielleicht meine Anlage demnächst abgeregelt wird und vielleicht die Einspeisevergütung auch ganz gänzlich weggenommen wird, halt, das ist jedenfalls ein Plan der Bundeswirtschaftsministerin Reiche, dann haben wir wirklich ein Problem. Insofern, die Verunsicherung ist sehr groß bei den Eigenheimbesitzern, aber auch bei den Energiegenossenschaften.
Das Ziel der Bundesregierung ist ja, bis 2030 80% unseres Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Ist das überhaupt dann noch erreichbar?
Das wird sehr, sehr schwer. Der Bundesverband der Solarwirtschaft, mit dem habe ich mich auch unterhalten. Hören wir mal, was der dazu sagt.
Es wird gerne übersehen, dass preiswerter Solarstrom ja auch für viele Haushalte die Voraussetzung ist, um sich zum Beispiel Wärmepumpen zu leisten oder ein E-Auto. Und zu guter Letzt ist es ja so, dass die Photovoltaik schon jetzt auch den Preis an der Strombörse um 15% senkt, Tendenz steigend. Das heißt, es profitieren nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, die eine eigene Solaranlage auf dem Dach haben, sondern es profitiert die Allgemeinheit.
Ja, und damit kritisiert man natürlich die Pläne der Bundeswirtschaftsministerin. Dass dieses Ziel dadurch auch in Gefahr gerät, ist fast zwangsläufig, denn man müsste die Leistung deutlich erhöhen. Man müsste sie wahrscheinlich verdoppeln aus der Solarindustrie, aus der Solarbranche. Und das ist meiner Meinung nach kaum zu erreichen. Allerdings innerhalb der Energiegenossenschaften und auch beim Bundesverband, da ist man sozusagen Berufsoptimist. Da sagt man, okay, wir haben das schon viele Jahre erlebt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Insofern werden wir das hoffentlich erreichen. Ich glaube nicht ganz daran.
Vielen Dank, Lars Ohlinger, für die Infos. Wir haben über das sogenannte Solarstrom-Spitzengesetz gesprochen und die Auswirkungen für alle, die Strom erzeugen. Im Rettungsdienst, da muss alles schnell gehen. Da zählt jede Minute, egal ob jetzt Herzinfarkt, Schlaganfall oder Unfall. Und deswegen soll der Rettungsdienst bei uns im Saarland effektiver werden. Und dafür sollen Rettungswagen und Notaufnahme besser vernetzt werden. Daran wird ja schon länger gearbeitet, ist schon auch einiges umgesetzt. Zum Beispiel wird im Rettungswagen jetzt schon alles über den Patienten digital erfasst. Also statt auf Papier mit Block und Bleistift auf einem Laptop. Das spart Zeit, sagt Notfallsanitäter Alexander Bayer.
Genau, der Vorteil ist hier auf dem Niederpad, dass ich alle Patientendaten direkt angeben kann und das Protokoll quasi direkt schon digital an die Klinik zuschicken kann und die direkt das Protokoll einsehen können und schon sich vorbereiten können auf den Patienten, den ich denen dann zubringe.
Klingt effizient, aber noch ist nicht alles durchdigitalisiert. Dazu Tim Mattes vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung hier bei uns im Saarland.
Bisher haben wir das im Auto häufig noch ausdrucken müssen und dann sozusagen nochmal in Papierform mit einem Medienbruch in der Klinik übergeben. Und jetzt ist es dann A, schon ein bisschen früher in der Klinik und B, haben wir ja keinen Medienbruch mehr.
Wie viel Zeit wirklich durch die digitale Vernetzung eingespart wird, das kann man noch nicht sagen, meint Angela Thiel-Bodenstaff, Leiterin der zentralen Notaufnahme an der Uniklinik in Homburg. Aber
die Schnittstelle hilft uns dabei, schon vorab zu wissen, welche Patienten auf uns zukommen. Wir können entsprechende Vorkehrungen treffen, um den Patienten praktisch dann auch besser zu versorgen. Sprich, wenn es ein Herzinfarkt ist, kriegen wir manchmal auch ein EKG schon mit übermittelt und können da schon direkt mit dem Herzkatheter Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wenn es ein Verkehrsunfall ist, können da auch Bilder hochgeladen werden, dass wir einfach sehen, wie war der Unfall, wie war der Patient eventuell auch eingeklemmt im PKW, je nachdem, was es eben ist, und können da entsprechend auch schon anhand der Kinetik nachvollziehen, welche Verletzungen der Patient haben könnte. Dass wir da entsprechend auch andere Fachdisziplinen mit hinzuziehen können.
Die Leiterin der Notaufnahme kann so schon Ärzte, zum Beispiel Orthopäden, Chirurgen, Anästhesisten oder ganz andere Fachrichtungen zusammentrommeln, einen OP oder eine Stroke-Unit aktivieren, noch während der Patient im Krankenwagen ist. Ein Zeitgewinn, der gerade bei schwierigen Fällen oder Verletzungen großer Vorteil für die Patienten ist.
Ich kann damit Leben retten im Endeffekt, dadurch, dass eben die Daten schneller übermittelt werden.
Die Ausrüstung einer Klinik mit einer digitalen Schnittstelle zum Rettungsdienst kostet nach Angaben vom Zweckverband rund 20.000 Euro. Bislang ist die Uniklinik die einzige im Saarland, die den bereits installiert hat. Samstag ist schon Nikolaus Und dann ist ja auch schon bald Weihnachten. Vielleicht haben Sie Ihre Geschenke ja schon zusammen. Vor allem Geschenke für die Kleinen, muss ich sagen. Da macht es ja immer besonders Spaß, die einzukaufen. Aber wenn Sie shoppen gehen, achten Sie drauf, was Sie kaufen. Denn es könnten giftige Stoffe im Spielzeug sein. Davor warnt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, kurz DGE. SR3-Reporter René Henken, der weiß mehr darüber, ist jetzt bei mir im Studio. René, bei welchem Spielzeug müssten wir denn besonders aufpassen?
Also die DGE, die warnt da vor Plastikspielzeugen, aber auch vor Kuscheltieren, elektronischen Geräten, Decken und Schaumstoffartikeln, wie zum Beispiel Spielmatten und Sitzwürfeln, die auch davon betroffen sein können. Natürlich ist da jetzt auch nicht jede Spielmatte oder jedes Kuscheltier gefährlich. Mhm. Betroffen sind da vor allem günstige Online-Produkte, die nach Europa importiert und verkauft werden, vor allem aus dem Internet, Stichwort Temu.
Genau, dieser Billig-Online-Handel aus China. Vor welchen Schadstoffen warnt die DGE da?
Ja, das sind die sogenannten endokrinen Disruptoren, kurz EDC. Ich musste erst auch selbst mal nachschauen, was das ist. Das sind verschiedene Substanzen, zum Beispiel Schwermetalle oder auch Pestizidrückstände. Und die findet man oft dann in Kunststoffen, Lacken oder auch in Beschichtungen und Klamotten. Das Problem, die ganzen Substanzen, die können schon in kleinen Mengen die Funktion der Hormone beeinflussen. Und das auch ist bei Kleinkindern eben gefährlich, weil deren Haut- und Schleimhautbarrieren noch nicht so ausgereift sind, wie zum Beispiel jetzt bei uns Erwachsenen. Heißt, es besteht die Gefahr, dass halt vor allem Kinder diese Stoffe dann aufnehmen.
Ja, und vor allem, weil Kinder ja auch immer alles gerne mal in den Mund nehmen. Mhm. Du hast eben gesagt, dass die Stoffe die Hormone beeinflussen können. Was kann denn da konkret passieren?
Ja, die Substanzen können zum Beispiel zu Problemen beim Wachstum führen, aber nicht nur, sagt Professor Josef Körle.
Wir beobachten Daten, dass die Gehirnentwicklung vor allen Dingen, die Fruchtbarkeit, aber auch der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel beeinträchtigt werden können. Das passiert nie alleine nur wegen der EDCs, sondern im Zusammenwirken mit anderen nachteiligen Faktoren, die die Entwicklung oder Körperfunktion beeinflussen.
Gut, das will natürlich niemand seinen Kindern antun. Was können wir denn machen? Was sollen wir beachten, wenn wir Spielzeug kaufen?
Ja, die DGE empfiehlt, hochwertigere Spielzeuge zu kaufen und auf geprüfte Produkte zu achten, also keine Billigimporte kaufen. Wenn die Waren dann schon so aufdringlich riechen, dann sollte man sie am besten gar nicht erst kaufen oder, wenn man sie bestellt hat, dann gar nicht den Kindern geben. Außerdem sollte man die Spielsachen, bevor die Kids sie bekommen, auch waschen. Aber auch älteres Spielzeug aus Kunststoff, das man zum Beispiel noch von früher hat, sollte man nicht ohne weiteres weitergeben. Da können auch viele Stoffe drin sein, die mittlerweile in der EU aus gutem Grund auch verboten sind.
Kann ich da nicht vielleicht irgendwie auf ein Gütesiegel achten?
100% sagen kann man das nicht. Professor Köhler sagt, es gibt zwar gewisse Siegel, die zumindest ein bisschen Sicherheit versprechen, wie auch das CE-Siegel oder auch vom TÜV werden da manche Produkte dementsprechend gekennzeichnet, aber die ganzen Kennzeichnungen, die sind da wohl alle nicht zu 100% konsistent. Sagt er.
Vielen Dank, René, für diese Infos. Also achten wir drauf, wenn wir Kinderspielzeug kaufen, denn Experten warnen vor hormonaktiven Stoffen in Kinderspielzeug, vor allem, wenn es Billigprodukte aus China sind.